Die komplette Sendung mit Musik steht eine Woche nach Ausstrahlung als Stream auf bermudafunk.org bereit. Für diesen Podcast musste die Musik leider entfernt werden.
It's Monty Python, Take 42.
And now for something completely different. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Wir sind
Andi
und Marco und ihr hört uns im Bermudafunk in Mannheim auf der 89,6, in Heidelberg auf der 105,4 und in Karlsruhe im Querfunk auf der 104,8 sowie in den Livestreams auf bermudafunk.org und querfunk.de. Unser Thema heute, wer es bisher nicht erkannt hat, dem helfen wir gerne. Andi?
Monty Python.
Mit einem klitzekleinen Schwerpunkt auf dem Leben des Brian, aber wir...
Einfach um mal die Nach-Weihnachtsstimmung aufrechtzuerhalten.
Genau, die Weihnachtsstimmung, Nach-Weihnachtsstimmung ein wenig aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, Schwerpunkt ein wenig auf dem Leben des Brian, aber es kommen auch andere Sachen zur Sprache, wie die Ritter der Kokosnuss oder auch der Flying Circus. Monty Python, sind wie viele Leute insgesamt?
Das sind 6 Mann.
6 Mann und das
plus
sind...
Plus eine Dame.
Plus eine Dame, die darf man nicht vergessen, die auch immer mal wieder mitspielt. Das sind Graham Chapman, John Cleese,
Terry Gilliam, Eric Idle,
Terry Jones und
Michael Palin. Und die Dame, die immer wieder mitspielt, ist Carol Cleveland.
Ganz genau. Los ging es im Jahre 1969 mit dem Monty Python Flying Circus.
Das ist richtig, Marco. Gut. Also ich weiß, also es lief auf der BBC 4 Staffeln lang, 3 Staffeln lang in voller Besetzung. Die 4. Staffel war nur eine halbe Staffel ohne John Cleese.
Der raus wollte, genau.
Genau, weil er keinen Bock mehr hatte, sich ständig nur zu wiederholen.
Ganz genau. Also insgesamt 46 Episoden über, wie gesagt, 4 Staffeln hinweg. Damit legte Monty Python letztendlich, oder legten Monty Python den Grundstein ihres Erfolgs.
Sie waren damals, also alles mehr oder weniger Studienkollegen, also die haben alle auf der Elite oder auf den Elite-Unis von Großbritannien studiert, also Cambridge und war es noch eine oder waren sie alle auf Cambridge? Ich weiß es gerade gar nicht.
Sie waren nicht alle auf Cambridge.
Also klar, also Terry Gilliam ist der Amerikaner, der hat natürlich nicht in Cambridge studiert, der kam erst später dazu.
Wobei der auch die wenigste, ich sag mal, on-screen Time hat, weil Terry Gilliam ja hauptsächlich für Animationen zuständig war, die in den hauptsächlich in den Filmen verwendet wurden. Und aber zurück zu dem Studiumthema, ich meine mich daran zu erinnern, Cambridge, aber auch noch eine andere und es war nicht Oxford.
Muss Oxford gewesen sein.
Dann war es Oxford, aber nagelt uns jetzt nicht fest.
Cool, auf jeden Fall Elite-Unis.
Auf jeden Fall Elite-Unis und je nachdem, egal was wir gerade gesagt haben, wir werden es selbstverständlich auf der Webseite posten mit den richtigen Daten. Die Webseite ist take42.de.
Musik?
Gerne.
Was sollen wir denn spielen?
Irgendwas aus dem Flying Circus.
Irgendwas aus Flying Circus. Wie wär's denn mit dem Lumberjack-Song?
Der Lumberjack-Song. Ein sehr, sehr gutes Stichwort, lieber Andi. einer der wohl bekanntesten Sketcher aus dem Flying Circus.
Und der einzige, der von Monty Python komplett auf Deutsch neu eingespielt wurde.
Dazu wollte ich doch noch später kommen.
Gut. Entschuldigung. Lumberjack-Song.
Ebenfalls ein sehr beliebter und auch mit einer der bekanntesten Sketche geht um den toten Papagei oder The Dead Parrot.
Geschrieben von John Cleese und von Graham Chapman, glaube ich.
Im Regelfall...
Also, Quatsch, John Cleese hat immer mit Michael Palin geschrieben. Also die zwei haben den Sketch auch geschrieben. Also ich weiß, die zwei haben das mit einem Synonymbuch geschrieben, um so viele verschiedene Begriffe für den toten Papagei zu erfinden. He's a dead parrot. The bird has ceased to be. This is an ex-parrot. Definitely deceased. He is no more. He has ceased to be. He's a late parrot und so weiter und so fort. Mein Favorit, it has met his maker.
Das ist sehr schön, ja, in der Tat.
Und ist auch, also ich glaube, bei vielen Python-Fans einer der beliebtesten überhaupt. Der wurde später auch John Cleese Grundlage für die Grabrede, die er für seinen verstorbenen Freund Graham Chapman, also den einzig toten Python, halt gehalten hat. Also er hat es geschafft, am Grab das die Leute sowohl zum Lachen als auch zum Weinen zu bringen, das im Sekundentakt.
Das war eine der besten Grabreden ever, also überhaupt.
Ja, ja,
also,
er hatte testamentarisch auferlegt bekommen, in seiner Grabrede auch irgendwie das Wort Fuck einzubringen. Und er hat dann auch geschrieben, er werde, John Cleese ist der Erste, der im auf einer öffentlichen Trauerzeremonie das Wort Fuck auf englischen Boden verwenden würde und es würde aufgezeichnet werden.
Ein anderer Sketch, der ebenfalls sehr, sehr bekannt ist und extremst beliebt ist bei der Fangemeinde, ist der Sketch mit dem Silly Walk und eben dem dazugehörigen Ministry of Silly Walk. Ein Sketch von und auch mit John Cleese, der diesen allerdings gar nicht lustig fand, weil er meinte, der Sketch ist einfach bloß flach, hat keine Tiefe und die Leute würden auch nur über diese eine Ebene, die dieser Sketch hat, lachen.
Was für mich persönlich vollkommen reicht, Silly Walk, das ist halt ein, das ist ein körperlicher Sketch, da brauche ich auch keine Wörter. Also wenn du John Cleese da durch die Straßen laufen siehst, das ist...
Nein, also ich find den Sketch ja auch extrem gut, aber ich fand es halt interessant, dass John Cleese, der ihn geschrieben und auch selber mitgespielt hat, am Ende gar nicht lustig fand.
Ja gut, der eigentliche Sketch, der kommt ja auch erst hinterher. Jemand kommt rein und will seinen verrückten Gang registrieren lassen und braucht Gelder, um den weiterentwickeln zu können. Naja, und dann stellen sie fest, dass es halt nur ein halber Gang ist und es funktioniert halt nicht und so weiter. Also es hat halt schon noch eine weitere Ebene.
Ja, aber gut, okay. John Cleese fand ihn flach. Der Satz, und nun zu etwas völlig anderem oder im Original and now for something completely different, stammt so gar nicht eigentlich von Monty Python, sondern ist ein gängiger Satz zu damaliger Zeit bei der BBC gewesen, die so im TV und auch im Radio Themenwechsel eingeleitet haben. Also das ist gar nicht von Monty Python selber, die haben ihn bloß über die Grenzen der BBC hinaus bekannt gemacht.
Nummer 2. Die Lärche.
Die Lackschaumspeise. Zu der kommen wir übrigens später auch noch. The Salmon Mousse. Flying Circus hat übrigens noch andere Phänomene geprägt. So auch das Internetphänomen der unerwünschten E-Mail.
Jein.
Also es hat mitgewirkt.
Du meinst den Spam-Sketch. Also Spam ist ja eigentlich Frühstücksfleisch in Dosen. Und in dem Sketch bestellt halt ein älteres Ehepaar, also will irgendwas bestellen, aber irgendwas, wo kein Spam drin ist. Und sie kriegen dann vorgeschlagen Rührei mit Spam, Pommes und Spam, Spam mit Spam, Spam und noch irgendwas und so weiter und so fort. Und ein Wikinger-Chor singt im Hintergrund
Spam, Spam, Spam. Wollte ich gerade erwähnen, den Chor, weil jedes Mal, wenn jemand Spam sagt, fängt dieser Wikinger-Chor an zu singen. Es geht dann darum, dass das Spam unerwünscht oft und unnötig häufig verwendet wird. Das soll einfach darauf zurückgehen, dass Spam, nämlich Spiced Ham, die Abkürzung ist, im Zweiten Weltkrieg eines der wenigen Nahrungsmittel war, die quasi unbegrenzt zur Verfügung standen. Und damit war es quasi unnötig häufig. Das hat man dann bei Flying Circus parodiert und darauf basiert dann auch der Spam im Internet. Es ist unnötig häufig und keiner will's. Now for something completely different. Das werden wir heute noch ein paar Mal haben.
Ja.
Dass Monty Python auch in Deutschland so bekannt ist, hängt unter anderem auch damit zusammen, dass zwei Folgen der Serie exklusiv für das deutsche Fernsehen hergestellt wurden.
Und das verdanken wir Alfred Biolek.
Der dann auch wiederum in den zwei Folgen auftaucht.
Und sie produziert hat. Also er hat die Pythons eigentlich für Deutschland komplett entdeckt. Also ohne ihn hätte es wahrscheinlich bis zu den Filmen gedauert, bis sie überhaupt nach Deutschland geschwappt wären.
Es wurden Sketche für den deutschsprachigen Raum geschrieben und die Schauspieler, also die 6 Pythons, haben auch gespielt, auch auf Deutsch gespielt, obwohl keiner von denen wirklich Deutsch spricht, was natürlich zur humoristischen Einlage ebenfalls nochmal beigetragen hat.
Aber es waren auch alles komplett neue Sketche. Also die erste Folge das waren alles Sketche, die auch nicht im englischen Flying Circus kamen. Die gab es wirklich nur im Fliegenden Zirkus in Deutschland. Und in der zweiten Folge haben sie die ganzen Sachen ein bisschen verallgemeinert, damit sie die auch später nachsynchronisieren und verkaufen können. Und da ist dann auch die deutsche Version vom Lumberjack-Song reingekommen. Ich bin ein Holzfäller und fühle mich stark. Ich schlafe des Nachts so ein Hack am Tag.
Sehr schön. Mehr davon.
Ja, wir haben die Rechte an dem Song nicht, deswegen muss ich selber singen.
Die beiden Folgen wurden dann 1974 in Deutschland ausgestrahlt. Und ich glaube, wir haben noch was aus Flying Circus so musikalisch, oder?
Haben wir.
Ich denke, da haben wir doch bestimmt noch was hinten im Haus.
Also ich bin da mal so lang gegangen. Vom Flying Circus haben wir nichts mehr.
Gut. Dann,
wir können ja mal gucken, was der Monty Python Channel da noch hergibt, aber ich glaube nicht. Monty Pythons Flying Circus fand dann seinen Abschluss mit dem Export in die USA. Die eigentliche Show konnte dort aber nicht wirklich ausgestrahlt werden, weil das BBC-Material war PAL, also PAL-Videoformat, und USA funktioniert auf NTSC-Videoformat, was damals ein großes Hindernis war, weil das Konvertieren von dem einen zum anderen Format extrem teuer war. Also es konnte sich kein Studio leisten und wollte sich auch kein Studio für so eine Sendung leisten. Da hat man für The World of Comedy einzelne Sketche genommen und die fürs nationale amerikanische Publikum halt in einer globalen Comedy-Sendung dann untergebracht. Das ging dann finanziell, aber irgendwie war das für alle nicht so ganz befriedigend. Dadurch entstand dann die Idee, die Pythons konnten ja einen Film daraus machen. Und da wurden die besten Sketche quasi nachgedreht und daraus entstand dann der Film Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft.
Oder halt im Original Monty Pythons and Now for Something Completely Different.
Das Problem für die Pythons war dann auch, das war für sie ein Rückschritt. Die hatten eigentlich überhaupt keine Lust da drauf, weil es halt einfach das alte Zeug nochmal neu aufgewärmt war. Und sie hatten keinen Final Cut. Sie hatten überhaupt nichts zu sagen zu dem, wie der Film letzten Endes geschnitten wird. Und da entstand dann die Idee, lass uns doch selber mal einen Film machen. Und da kam dann die Idee zu Die Ritter der Kokosnuss oder The Holy Grail.
Monty Python and the Holy Grail.
Und da spielen wir jetzt mal ein ganz kurzes Stück. Ja, das war's auch schon. Okay. Der Film kostete insgesamt wie viel? Was hat das? Hatten die für ein Budget 150.000 Pfund oder sowas?
Extremst wenig. Extremst wenig.
Und von den 150.000 waren gerade mal 3.000 Pfund für die Musik eingeplant. Und das war natürlich bei dem knappen Budget nochmal extrem wenig. Und die Pythons haben es halt nicht hinbekommen, für das Geld irgendwie eine opulente, wie nennt man so eine Musik? So eine Mantel- und Degen-Filmmusik mit Orchester, mit Fanfaren zu organisieren. Und da hat man sich gesagt, okay, wir nehmen vorlizenzierte Musik. Die haben sich an die British Library gewandt und haben dann quasi lizenzfreie Musik in den Film dann verwendet. Und das Budget ging dann letzten Endes nur drauf für Kleinigkeiten wie der Camelot-Tanz oder The Tale of Brave Sir Robin.
Gut, man hat es jetzt an sich in dem Film jetzt nicht ganz so genau genommen. Wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen dem Budget geschuldet. Die zeitliche Einordnung ist nicht so hundertprozentig. Der Film selber spielt 932 nach Christus und letztendlich passt das allerdings nicht zu der Zeit, wo dann auch King Arthur gelebt hat. Die Kostüme sind nicht so hundertprozentig richtig. Die sind mehr so aus dem 13. Jahrhundert. Man hört eine Kettensäge im Hintergrund. Die Strauchrabatte, der Krieger von Nie, ist eher wohl eine Erfindung eines späteren Jahrhunderts. Und auch die heilige Handgranate passt nicht so ganz in das Jahr 932. Das abrupte Ende des Films ist dann übrigens auch der Tatsache geschuldet, dass ganz einfach, schlicht und ergreifend kein Geld mehr da war.
Abgesehen davon haben die Pythons ja noch nie viel Wert auf eine Punchline oder auf eine Pointe gelegt.
Das hast du bei Flying Circus eingeführt. Genau. Es gibt keine Punchlines mehr, so nach dem Musik. Jetzt übrigens ein Phänomen, das man ja auch bei Saturday Night Live sehr gut sieht. Also da ist das ja ähnlich umgesetzt.
Aber nichtsdestotrotz, die 150.000 Pfund mussten ja auch erstmal herkommen. Und da sind sie mehr oder weniger mal hausieren gegangen. Und ein befreundeter Musikproduzent, nämlich Tony Stratton, ist auf die Idee gekommen, einfach mal ein paar Demo-Bänder von Monty Python an ein paar tourende Bands zu schicken. Naja, und niemand Geringeres als Pink Floyd und Led Zeppelin haben letzten Endes da das Geld gespendet. Einfach weil sie Bock hatten, auch weitere Sachen von Monty Python zu sehen. Und sehr zur Freude der Pythons, die wollten überhaupt nichts mehr mit der Produktion zu tun haben. Die haben einfach das Geld gegeben und gesagt, macht, und alle sind zufrieden.
Dass da eigentlich was Gutes bei rausgekommen ist, hat man auch daran gemerkt, dass die Kinofassung des Films 527 Witze umfasst, die aus dem Vorspann mitgerechnet, wo man natürlich jetzt den Vorspann gesehen haben, also mit dem schwedischen Untertitel. Man kommt auf eine durchschnittliche Witzdichte von einem Witz pro 10,5 Sekunden. Aus der Ritter der Kokosnuss oder halt Monty Python and the Holy Grail gibt es auch ganz, ganz viele über den Film hinaus bekannte Figuren. Da ist zum Beispiel der Schwarze Ritter zu erwähnen, der mit der Fleischwunde.
Und da habe ich eine kleine Anekdote zugefunden.
Okay.
Elvis Presley war ein großer Fan der Pythons und vor allem von Ritter der Kokosnuss. Er soll auf Graceland eine eigene Kopie davon gehabt haben für sein privates Kino. Und er hat sich dann irgendwann mal bei einer Show irgendwie den Finger gebrochen oder irgendwie ausgerenkt oder sowas und soll gesagt haben, das ist nur eine Fleischwunde.
wie gesagt, neben dem Schwarzen Ritter, die Ritter von Nie, die immer Nie sagen, der dreiköpfige Ritter oder ganz, ganz berühmt das Killerkaninchen, das es in mehrere Computerspiele geschafft hat. So zum Beispiel in World of Warcraft oder auch Minecraft.
Okay, das wusste ich auch noch nicht. Aber wusstest du, dass oder weißt du, wo Ritter der Kokosnuss hauptsächlich gedreht wurde?
In Schottland.
Und zwar auf Dune Castle. Und warum?
Weil es günstig war.
Nee, weil das die einzige Burg war, die nicht in staatlicher Hand ist und die einzige, die eine Drehgenehmigung geben wollte. Weil die schottische Regierung oder die verantwortlichen Stellen haben gesagt, die Dreharbeiten der Monty Pythons würden der Würde der Gemäuer nicht entsprechen. Und Dune Castle ist halt in privater Hand und war dann letzten Endes das Template für sämtliche Burgeinstellungen, die für den Film benötigt wurden. Die Kokosnusshälften sind dort übrigens immer noch ausgestellt. Die darf man in die Hand nehmen und damit auch klappern.
Die deutsche Übersetzung des Films ist lange nicht so gut gelungen wie das britische Original, was hauptsächlich daran liegt, dass der britische Wortwitz, der im Film extremst vorherrscht, natürlich ins Deutsche nur sehr, sehr schwer übersetzt werden kann. Daher auch unsere Empfehlung, den Film unbedingt mal im Original anschauen. Da ist er, glaube ich, dreimal so lustig.
Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht. Seitdem heißen sie Angelsachsen.
Bis vielleicht auch den Witz mit den Angelsachsen, das ist durchaus gerechtfertigt. Ansonsten, was noch zum Film vielleicht erwähnenswert ist, dass im Gegensatz zu Flying Circus oder auch zum Leben des Brian fast alle Frauenrollen in diesem Film auch tatsächlich von Frauen gespielt werden. Sonst machen das die Pythons eigentlich eher selber.
Wo dann auch wieder, wie hieß sie? Die Cleveland wieder eingesetzt.
Carol Cleveland
auch wieder zum Einsatz kam. Unter anderem als Hexe.
Ja. Und last but not least vielleicht, der Film Der Ritter der Kokosnuss ist die Vorlage für das Musical Spamalot, das 2006 am Broadway Premiere feierte.
Also bei der Premiere von Ritter der Kokosnuss wurden die Pythons dann auch gefragt, was denn das nächste Filmprojekt wäre. Und Eric Idle soll irgendeinem Journalisten dann quasi aus der Hüfte geschossen gesagt haben, der nächste Film ist Jesus Christ Quest for Glory.
Ich würde dich an dieser Stelle gerne konkurrieren.
Konkurrieren?
Ich würde dich an dieser Stelle gerne korrigieren. Jesus Christ's Lust for Glory.
Lust for Glory?
The Lust for Glory. Was auch in dem Zuge mehr Sinn macht.
Ich habe jetzt nicht die spanische Inquisition hier erwartet.
No one expects the Spanish Inquisition. Wolfszitzenchips, Otternasen oder auch gefüllte Jaguar-Ohrläppchen. Oder simpel ausgedrückt das Leben des Brian. Der wohl bekannteste Film der Monty Python-Gruppe, gedreht in Monastier in Tunesien und, das ist die Ironie der Geschichte, teilweise an den Sets des Films von Jesus von Nazareth.
Welcher? Wie? Was? Was für ein Film?
Das Leben des Brian.
An den Sets von?
Jesus von Nazareth.
So hieß der Film.
Ja.
Ja, es gibt so viele Bibel- und Jesus-Geschichtenverfilmungen. War der zufällig dann zu der Zeit? Also sagt mir jetzt nichts.
Nein, ich finde halt einfach
ja, okay.
Bedeutend, also was heißt bedeutend, ich finde es ironisch, dass ein Film, der, man kann jetzt ja drüber streiten, aber letztendlich eine Persiflage ist, zu Jesus an den Sets oder teilweise an den Sets eines Filmes über Jesus gedreht wurde.
Nein, es ist ja keine Persiflage auf Jesus.
Ja.
Es ist eine Geschichte, die parallel zum Leben von Jesus verläuft. Jesus sieht man genau zweimal in dem Film. Er wird zwei weitere Male erwähnt. Und das ist dann noch alles. Und jedes Mal, wenn Jesus erwähnt oder erwähnt wird oder zu sehen ist, wird er so respektvoll und authentisch wie möglich dargestellt. Also wenn man direkt am Anfang, man sieht das klassische Krippenspiel mit Heiligenschein, man sieht Jesus auf der Bergpredigt, ja, und später dann ja Jesus verdammter Wohltäter.
Genau, ich wollte mich gerade sagen, das ist das Einzige, wo man so ein bisschen sagt, okay, kommt nicht ganz so gut weg, beim Ex-Lepra-Kranken, der durch Jesus geheilt wurde, obwohl er das gar nicht wollte, weil jetzt ist er arbeitslos.
Ja gut, aber das ist ja das Problem des Ex-Lepra-Kranken, nicht von Jesus. Jesus kommt ja da nach wie vor nicht verunglimpft weg. Also er hat das Wunder bewirkt.
Das ist richtig.
Hat nur nicht gefragt, ob der andere es will.
EMI Films, die den Film eigentlich hätten produzieren sollen, haben aber doch irgendwie kalte Füße bekommen und sind 2 Tage vor Drehbeginn aus dem Projekt ausgestiegen. George Harrison von den Beatles war wiederum ein großer Fan der Monty Pythons und beschaffte das Budget von 3 Millionen Pfund, gründete die Produktionsfirma Handmade Films, brachte den Streifen in die Kinos und Eric Idle hat immer mal gesagt, das ist das teuerste Kinoticket aller Zeiten.
Ja, weil George Harrisons Begründung war einfach, ich will den Film sehen.
Ja.
Und hat daraufhin dann kurzerhand sein Privathaus und seine Büros in England verpfändet, um halt flüssig zu sein. Und er meinte, das wäre dann schon ein komisches Gefühl gewesen.
Kann ich nachempfinden.
Also selbst ein Ex-Beatle wird warm, wenn 3 Millionen vom eigenen Vermögen im Spiel stehen.
Gut, sobald man das da sagen muss, 1973, 74 waren natürlich auch 3 Millionen Pfund nochmal eine andere
Hausnummer. Also der Film ist von 1979.
Entschuldigung, dann 1979. Nichtsdestotrotz ist ein Budget von 3 Millionen Pfund zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch was anderes als heute. Wenn heute einer sagt, ein Film kostet 3 Millionen, dann passiert da, glaube ich, in Hollywood gar nichts mehr.
Das stimmt, ja. Aber einfach, weil George Harrison so eine coole Socke war und er hat auch einen Cameo-Auftritt.
Ja. Haben wir vorhin gesehen.
Ja, wir haben ja vor der Sendung haben uns ja mit Life of Brian nochmal aufgewärmt.
Richtig. Stilecht. Einfach nur, um zu wissen, worüber wir eigentlich heute reden.
Genau. Auf jeden Fall coole Socke und aus dem Grund gönnen wir ihm heute auch ein eigenes Lied oder spielen wir ihn in der Monty Python Sendung.
Das hat er sich verdient.
Was passt da besser als der Song My Sweet Lord? Das war unser Salut an George Harrison. Ohne den das Leben des Brians nicht verfilmt hätte werden können. Einen weiteren Salut, den wir jetzt natürlich an Life of Brian noch bringen, das ist der Brian-Song. Ohne den geht's nicht. Der wurde geschrieben von Andre Jackman und Dave Howman, die auch für viele andere Python-Songs verantwortlich sind. Der Text ist von Michael Palin und erzählt eigentlich nur das Leben des Brian, also des Jungen, der aufwächst, der dann auf einmal Schambehaarung bekommt und irgendwann dann einfach ein Mann ist. Also es ist der trivialste Songtext, den man sich vorstellen kann. Und wenn man den Song hört, man stellt sich da eine kräftige Soul-Sängerin vor, also eine sehr basslastige Stimme. Aber tatsächlich war es die 16-jährige Sonja Jones, die diesen Song eingesungen hat. Das war der Start ihrer relativ kargen Karriere. Also sie hat später Hintergrundgesang für Weltstars wie Rolling Stones, Annie Lennox und Chris Rea beigesteuert. Noch ein bisschen was fürs Werbefernsehen gemacht, aber hauptsächlich ist sie heute Gesangscoach.
Nichtsdestotrotz ein hervorragender Song. Sehr, sehr, sehr Bond-lastig, so vom Look and Feel. Also hauptsächlich vom Here and Feel. Aber ich finde, also wenn man ihn hört, so von der gesamten Thematik her, erinnert er eigentlich mehr an Bond.
Ja, das ist, war ja auch die Intention. Und da man sich nicht eine komplette Brasssektion leisten konnte für den Film bzw. für die Aufnahme, hat John Dupré, der später der Co-Komponist von Eric Idle wurde, die komplette Blechbläsersektion einzeln eingespielt und dann hinterher am Mischpult zusammengesetzt.
Da war es doch mal für geschafft, das am Abend.
Schön ist dann auch noch, Sonja Jones hat dann 40 Jahre später den Titelsong der sechsteiligen Dokumentation Almost the Truth, Lawyer's Cut gesungen. Das ist die Melodie von Brian's Song, aber der Text ist dann Python, a documentary about Python, und das ändert sich dann von Folge zu Folge, bis sie dann im fünften Teil völlig ausrastet und angepisst ist und den Song dann auch abbricht. Und dann im sechsten, letzten Teil der Dokumentation übernimmt dann Bruce Dickinson, der Sänger von Iron Maiden, den Titelsong und entschuldigt sich im Text dann für den Ausraster von Sonja. Also es ist typisch Python. Ja, und jetzt spielen wir einfach mal den Brian-Song. Natürlich ist Leben des Brian auch der Skandalfilm der End-70er Jahre gewesen, weil wenn man einen Film macht, der in irgendeiner Form an das Leben von Jesus Christus angelehnt ist, daraus eine Komödie macht, da ist es vorprogrammiert, dass da irgendwelche, also dass da Leute angepisst sind, sich angegriffen fühlen oder ihre religiösen Gefühle verletzt sehen oder sonst irgendwas. Weißt du, wer die erste Gruppe war, die sich beschwert hat? Also aus welcher Ecke der erste Protest kam?
Ländertechnisch oder meinst du jetzt generell, interessenstechnisch?
Nee, ganz generell, wo kam der erste offene Protest her?
Entweder aus Rom, direkt vom Vatikan oder Nordirland.
Nee, es waren die New Yorker Rabbiner. Also zur Eröffnung des Films Life of Brian sind 1000 Rabbiner auf die Straße gegangen und haben gegen den Film protestiert. Das war auch für die Pythons sehr überraschend, weil sie haben mit jeder Art von Protest gerechnet, aber nicht ausgerechnet von orthodoxen Rabbinern. Stein des Anstoßes war, für die Pythons war es ein Requisit, aber dummerweise war es halt ein jüdischer Gebetsschal, der John Cleese bei der Steinigungsszene als Teil des Kostüms trug. Und das war wohl ein absoluter Tabubruch und Grund für die Rabbiner, da zu protestieren.
Hm. Okay.
Aber es gab genug andere, die protestiert haben. Also in einigen englischen Provinzen wurde der Film komplett verboten, was dann eigentlich nur dazu geführt hat, dass Fans komplette Reisegruppen gebildet haben und dann wirklich busweise in den nächsten County gefahren sind, wo der Film dann nicht verboten war. Und auch die Pythons haben nur gesagt, das sind unsere Fans, die lassen sich nicht vorschreiben, was sie zu gucken haben.
In Norwegen war der Film komplett verboten, also der durfte gar nicht gezeigt werden. Was wiederum die Schweden als Anlass genommen haben, mit genau dieser Tatsache Werbung zu machen, denn der Werbeslogan hieß dann so gut, dass der Film in Norwegen verboten ist. Und der letzte Bann des Films wurde 2014 in einem kleinen nordirischen Dorf aufgehoben. Und seitdem darf der Film auch dort gezeigt werden. Die sechs Mitglieder von Monty Python spielen insgesamt knapp 40 verschiedene Charaktere im Film, was ziemlich ein Markenzeichen der Python-Filme ist. Regie führte diesmal nur eine Person und nicht wie bei Der Ritter Kokosnuss 2, nämlich dieses Mal war es Terry Jones alleine.
Und Terry Gilliams hat sich auf, wie nennt sich das auf Deutsch? Kameraregie, Bühnenbild.
Also er hat sich
rein um die Optik gekümmert, und es war jetzt das erste Mal, dass Terry Gilliam dann auch so wirklich so seinen eigenen Stil mal weiterentwickeln konnte. Das hat er dann später, ein Jahr später glaube ich, von wann ist Time Bandits?
Keine Ahnung, müsste ich nachgucken, weiß ich
ja, und dann auch. Also in Time Bandits, der dann übrigens auch von George Harrison produziert wurde, war dann so der erste Standalone-Film von Terry Gilliam, und man sieht bei Life of Brian halt schon genau diesen Stil, der später so markant für ihn geworden ist.
Now for something completely different. Bevor wir zu etwas completely different kommen, vielleicht noch die kleine Anekdote, dass der Film in einer ursprünglichen Konzeption ruhig auch vorsah, dass Brian der 13. Apostel sei, der alle wichtigen Momente im Leben von Jesus verpasst. Das wurde dann offensichtlich zu dem geändert, was wir heute als das Leben des Brian kennen. And now, finally, do something completely different. Lieber Andy.
Ach, mir fällt noch was anderes ein.
Okay.
Nein. Village. Nummer zwei. Die Lärsche.
Die Lackschaumspeise.
Du willst jetzt wirklich zum Sinn des Lebens kommen, oder?
Also er wäre der Nächste in der Reihe.
Also jetzt Finger hoch. Wer kann mit dem Spruch die Lackschaumspeise nichts anfangen? Wenn du jetzt immer noch am Radio bist, Respekt. Also, Sinn des Lebens war die logische Konsequenz nach dem Kassenerfolg, das Leben des Brian. Es war mir so ein Ding, ach komm, das hat ja so gut geklappt, lass uns doch noch einen Film drehen. Aber irgendwie war keiner der Pythons so richtig mit Herz und Seele dabei. Sie haben versucht, im Urlaub ein bisschen zu schreiben, sie haben ein bisschen Urlaub gemacht, dann wieder geschrieben und letzten Endes sind sie wieder auf viel Material gekommen, aber sie hatten keine zündende Idee für eine durchlaufende Filmgeschichte, was John Cleese halt sehr geärgert hat, weil für ihn war der nächste Schritt, es wieder hinzubekommen, einen lustigen Film mit einer durchgehenden Handlung zu schaffen und eben nicht dieses Sketch-Format von vor 10 Jahren von Flying Circus wieder aufzunehmen.
Da hat man jetzt so ein bisschen den Kompromiss gefunden, denn der Film ist ganz grob in 7 Teile unterteilt, die versuchen, den Sinn des Lebens zu erklären. Wir haben die Geburt, wir haben Lernen und Wachsen, gegeneinander kämpfen, die mittleren Lebensjahre, Organspende, den Lebensabend und dann eben den Tod. Das alles, wie schon bereits
erwähnt. Zwischendurch ein bisschen Hedonismus.
Genau, aber also alles ein bisschen mal mehr, war mal weniger lustig und erfolgreich. Am Ende ist, wie gesagt, der Tod, der in einem... Spielt das in Schottland? Oder also auf jeden Fall, der Tod in Person kommt zu einer...
Landhaus.
Zu einem Landhaus, ja. Wo auch gerade Gäste aus Amerika da sind und will die 6 Personen hinwegraffen und auf die Frage, wie denn alle 6 gleichzeitig sterben, deutet der Tod...
Mit knochigem Finger,
eben auf diese ganz berühmte Lachsschaumspeise.
Und die Frage des Ehemanns zu seiner Gattin war einfach, hast du etwa Dosenlachs verwendet?
Und sie ist völlig pikiert, sie offensichtlich...
Oh Gott, ist mir das jetzt peinlich.
...Dosenlachs verwendet hat. Die Lachsschaumspeise.
Ja, interessant war ja die dritte Dame im Bunde sagt ja am Ende, ich habe gar nichts von der Lachsschaumspeise gegessen.
Auch hier Regie wieder Terry Jones. Und wie wir es ja schon ein bisschen angedeutet haben, der Film wird allgemein als der schwächste der Monty Python-Filme gesehen.
Ja, war einfach auch der Sinn des Lebens. Das war die einzige große Klammer, die sie drumherum setzen konnten zu dem Material, was sie vorher geschrieben haben. Terry Gilliam zum Beispiel hat sich ja aus den Dreharbeiten mehr oder weniger komplett rausgehalten. Der hat dann seinen eigenen Vorfilm gedreht, der dann fast so teuer war wie der komplette restliche Film. Um was ging es da nochmal?
Ich weiß es nicht,
er ist letztlich Teil des Films, wird aber als Vorfilm irgendwie angekündigt und irgendwie ein Bankgebäude, was als Piratenschiff längszeit zu einem anderen Bankengebäude fährt und dann von Seniorenpiraten geentert wird und also sehr bizarr. Sehr, also typisch Gilliam mal wieder. Und alle anderen Pythons haben auch einfach nur gesagt, ach komm, lass den drehen, dann haben wir ihn aus den Füßen und irgendwas. Da haben wir wenigstens einen Teil, der optisch anspruchsvoll ist. Also was zu Sinn des Lebens jetzt natürlich hervorragend passt, ist der Galaxy-Song. Ich meine, selbst Paul McCartney hat seine Aufnahmesessions unterbrochen. Vielleicht sollten wir das jetzt auch mal tun.
Ja.
Gut, wir würden es jetzt machen, weil hier unser Studio wackelt, weil hier unten drunter wahrscheinlich ein Konzert gerade stattfindet. Paul McCartney hat es gemacht, weil Monty Python im Fernsehen lief.
Vernünftig.
Der hat seine komplette Aufnahme gestoppt und das komplette Studiopersonal vom Fernseher gezerrt. Er hat gesagt, eine halbe Stunde lang, wir gucken jetzt Monty Python Flying Circus.
Oh. 2014 kamen Monty Python wieder zusammen und spielten an 10 Abenden in der O2 Arena in London viele bekannte Sketche vor einem Live-Publikum. Graham Chapman, der 1989 verstorben ist, wurde hier in verschiedenen Videoclips eingespielt. Der Hauptgrund für die 10-teilige Live-Performance war die Niederlage in einem Rechtsstreit, der die Gruppe dazu verpflichtete, eine hohe Geldsumme an den Produzenten vom Ritter der Kokosnuss in Zusammenhang mit dem Spamlot-Musical zu zahlen. Eric Idle überwachte die Produktion und nach 34 Jahren traten die 5 noch lebenden Pythons erstmals wieder gemeinsam auf. Die erste Show war innerhalb von 45 Sekunden ausverkauft. Neben den 5 Darstellern gibt es in jeder Episode auch einen Gaststar. So hat man unter anderem Stephen Fry gesehen, Eddie Izzard, Mike Myers oder auch Stephen Hawking.
Einer der Songs, die bei Monty Python Live mostly gespielt wurden, das war das Naval Medley. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob wir es im Radio spielen soll.
Das überlegen wir uns nochmal.
Ja, jetzt gilt's.
Jetzt gilt's, ja.
Weil, also eigentlich ist ja nichts Schlimmes drin. Also es ist, niemand wird verunglimpft. Es werden halt extrem viele Namen für weibliche Geschlechtsorgane vergeben. Und es wird einfach nur gesagt, dass es gut ist, sowas zu haben. Und als Bonus kommt halt hinten drauf nochmal der Hintern besungen, den ja beide Geschlechter haben.
Genau.
Also ich sehe da jetzt also nichts wirklich anstößig. Also ich fahre jetzt einfach mal vor. Also wer sich an am blumigen Ausdrücken für männliche wie weibliche Geschlechtsorgane stört, sollte für die nächsten 3,5 Minuten einfach das Radio ausmachen. Also bitte keine bösen Briefe. Ich glaube, das Lied ist einfach nur lustig gemeint. Basiert übrigens auf einem kurzen Song aus Der Sinn des Lebens.
Wer etwas Positives zu dem Lied sagen will, kann das natürlich auf unserer Webseite machen, take42.de oder auch bei Facebook, nämlich facebook.com/take42. Auch da freuen wir uns logischerweise über Kommentare. Und dann machen wir jetzt mal hier The Naval Medley.
So, das war's mit den Geschlechtsorganen und das war's auch fast mit unserer Sendung. Wir hatten am Anfang gesagt, wir machen einen Schwerpunkt auf Life of Brian. Ich glaube, das ist nicht ganz gelungen. Wir haben hier heute auch ein bisschen unter widrigen Umständen gearbeitet, weil hier unter uns findet ein Konzert statt und
wir mussten tatsächlich viel improvisieren. Wir haben das Studio gewechselt zwischendurch. Wir sind vor und zurückgesprungen in unseren Texten. Wir haben immer dann, wenn unten leise ist, haben wir oben versucht, schnell zu reden. Also vielleicht, es ist widrige Umstände, habt ein wenig Nachsicht mit uns. Wir sind trotzdem davon überzeugt, dass es eine gute Sendung wurde. Wir gehen aus der Sendung raus. Wie könnte es anders sein
mit einem Pfeifen auf den Lippen?
Mit einem Lächeln im Gesicht.
Wir schauen immer auf die fröhliche Seite des Lebens.
Und damit, da bleibt nichts mehr zu sagen. Wir sind der
Andi
und der Marco. Wir sind Take 42.
Und das war Monty Python.
Das war Monty Pythons Take 42 am heutigen Abend. Wir sagen tschüss, danke, servus, bis zum nächsten Mal und always look on the bright side of life. Ciao.